Tausende Häuser sind eingestürzt. Brücken, Straßen. Durchkommen ist schwierig. Dabei brauchen die Menschen in Myanmar 2 Wochen nach dem schweren Erdbeben dringend Hilfe.
Ich bin nicht sicher, was die nächsten Tage angeht. Wir leben von Spenden. Wir haben etwas Reis. Damit können wir uns morgens eine Suppe machen.
Und dazu kommt, schon vor dem Erdbeben ging es den meisten Menschen im Land schlecht. Es herrscht Bürgerkrieg. Das Militär hatte sich 2021 an die Macht geputscht und die Kämpfe gegen die Rebellen halten an.
Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, aber ja, die werden weitergeführt. Dabei haben beide Seiten eine Waffenruhe verkündet. Aber wie es gerade aussieht, halten sich da nur die Rebellen dran und nicht die Militärregierung.
Das sagt unsere Korrespondentin vor Ort, Jennifer Johnston. In dieser Folge hört ihr, wie es den Menschen in Myanmar geht. Und wir hören von einem, der gerade Hilfsgüter ins Land losgeschickt hat.
Material, um Unterkünfte zu reparieren, Eimer und Kanister, Decken, Zeltplan, mit denen man eben dann auch notdürftig eine Unterkunft wieder herrichten kann.
Marc Souvenier vom Deutschen Roten Kreuz erzählt, wie er und seine KollegInnen vor Ort ihre Hilfsgüter verteilen und das trotz der kaputten Straßen und des Bürgerkriegs.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast hört ihr Menschen, die von einer Nachricht direkt betroffen sind. Wir sprechen mit ihnen und dazu gibt's Hintergrundinfos. Die Nachricht Erdbeben in Myanmar, die hat in Berlin bei Marc vom Deutschen Roten Kreuz einen ganzen Einsatzplan ausgelöst. Was ist schon vor Ort? Was müssen wir losschicken? Und wie kriegen wir die Sachen gut verteilt? Das erzählt er uns alles gleich. Aber erstmal zu meiner Kollegin vor Ort.
Hallo, ich bin Jennifer Johnston und bin Korrespondentin im ARD-Studio in Singapur.
Jennifer sagt, das Erdbeben ist 2 Wochen her und sie merkt schon, dass das Thema weniger Aufmerksamkeit bekommt.
Am Anfang, als das Erdbeben passiert ist und in den Tagen danach, stand das Telefon bei uns nicht still. Es hat ständig geklingelt. Aber inzwischen, jetzt 2 Wochen danach, merke ich schon, die Anfragen trudeln nur noch vereinzelt ein.
Es ist selbst für JournalistInnen gerade schwierig, an Infos aus Myanmar zu kommen. Jennifer kann uns aber sagen, wie geht's den Menschen?
Die Lage vor Ort ist immer noch unglaublich schwierig, weil Zehntausende Familien einfach obdachlos sind. Die stehen vor dem Nichts, weil ihre Häuser zusammengebrochen sind. In Myanmar sind ungefähr 50.000 Häuser zerstört worden. Dazu auch Straßen, Brücken, Zugstrecken, Wasserleitungen sind unterbrochen. Die Infrastruktur, muss man sagen, ist wirklich in weiten Teilen komplett zusammengebrochen. Und die Suche nach Überlebenden wurde inzwischen sogar auch eingestellt. Also jetzt liegt der Fokus darauf, aufzuräumen und den Überlebenden zu helfen.
Woher kommen deine Infos?
Meine Infos kommen vor allem von Telefonaten mit Menschen im Land, mit Hilfsorganisationen, mit Hilfskräften vor Ort, Deutschen, aber auch Internationalen. Die sind so ein bisschen gerade für mich die Augen in der Region, weil wir selbst als Journalisten kommen nicht rein. Die Regierung will nicht, dass wir im Land sind. Das ist seit dem Putsch so. Und auch aktuell, wer vor Ort seine Handykamera zückt, um zum Beispiel eine eingestürzte Brücke, ein Haus zu fotografieren, der ist direkt schon verdächtig. Da hat mir zum Beispiel Oliver Esser erzählt, das ist ein Deutscher, der seit 30 Jahren in Myanmar lebt und aktuell mit Köche ohne Grenzen in Myanmar im Erdbebengebiet unterwegs ist. Der hat gesagt, ein junger Koch aus ihrer Gruppe, der wollte eben eine eingestürzte Brücke fotografieren, hat sich umgedreht und war sofort verhaftet von einem Soldaten. Der ist dann schnell wieder freigekommen, weil sie erklären konnten, dass sie Hilfskräfte sind. Aber das Beispiel zeigt einfach, Medienvertreter, Leute mit Kameras, die sollen draußen bleiben. Und wozu das führt, ist einfach, dass dadurch Bilder von der Katastrophe, von der Zerstörung fehlen und damit auch die Spendenbereitschaft zum Beispiel geringer ist als bei Naturkatastrophen in anderen Ländern.
Ja, wir sehen an vielen Orten vor allem Thailand, ne, und die Zerstörung da. Das Militär hat sich in Myanmar im Februar 2021 an die Macht geputscht, hast du gerade schon kurz gesagt. Was genau heißt das denn jetzt für die humanitäre Hilfe, die die Menschen gerade brauchen?
Das bedeutet für die Menschen, die ins Land kommen, die Hilfskräfte, dass sie stark kontrolliert werden. Erstmal braucht jeder ein Visum. Das klappt mal besser, mal schlechter. Von den Maltesern zum Beispiel hängen noch Kollegen vor Ort in Bangkok fest, kommen nicht rein. Andere sind reingekommen. Sie sagen, da gibt es wenig Feedback, wenig Transparenz, warum es bei den einen klappt, bei den anderen nicht. Wer reinkommt, der muss sich häufig registrieren, zum Beispiel beim Militär, wenn er Regionen wie Sagaing betritt. Das ist ein Gebiet, das eher von der Opposition, von den Rebellen kontrolliert wird. In anderen Regionen wie Mandalay zum Beispiel, da hat die Regierung die Oberhand. Da gibt es gerade, sagen sie, weniger Militärpräsenz. Da können sich die Hilfskräfte leichter bewegen. Das zeigt schon, dass das Militär versucht zu steuern, welche Regionen bekommen Hilfe, eben da, wo sie die Oberhand haben, und welche Regionen bekommen eher keine Hilfe, eben die Regionen, wo die Rebellen die Oberhand haben. Und das ist tatsächlich ein großes Problem. Da gibt es auch Vorwürfe der Vereinten Nationen, die sagen, dass das Militär eben die Hilfsgüter, die Lieferungen gerade auch als Waffe benutzt.
Dann lass uns mal schauen, in Myanmar herrscht ja Bürgerkrieg. Werden die Kämpfe denn jetzt trotz des Erdbebens weitergeführt?
Es ist tatsächlich schwer vorstellbar, aber ja, die werden weitergeführt. Dabei haben beide Seiten eine Waffenruhe verkündet. Aber wie es gerade aussieht, halten sich da nur die Rebellen dran und nicht die Militärregierung. Sie haben laut den Vereinten Nationen seit der Waffenruhe mehr als 16 Luftangriffe geflogen. Und das eben auch auf Gebiete, die wirklich schon massiv vom Erdbeben getroffen sind. Das sind also eine Katastrophe auf der nächsten Katastrophe, wie die Vereinten Nationen da sagen. Und seit dem Erdbeben haben sie wohl mehr als 60 Luftangriffe geflogen, wo fast 70 Zivilisten ums Leben gekommen sind. Und Menschen, mit denen ich vor Ort spreche, wie zum Beispiel Oliver Esser, der Koch, der hat sogar eher die Sorge, dass die Situation nach dem Ende dieses Waffenstillstands in so etwa 10 Tagen noch stärker eskalieren könnte zwischen beiden Seiten.
Das Internet ist im Land ja auch abgeschaltet, hat die Militärregierung entschieden. Was heißt das denn jetzt in dieser Situation gerade?
Das heißt, dass es für die Hilfskräfte ganz schwierig ist, Regionen zu erreichen, zu hören, braucht ihr Hilfe, wo braucht ihr Hilfe? Die Hilfen zu koordinieren, das ist einfach schwierig, wenn ein Drittel des Landes ohne Internet ist. In Teilen ist es natürlich jetzt durch das Erdbeben, aber zu einem viel größeren Teil ist das einfach seit dem Putsch so. Weil das Militär das Internet bewusst abschaltet, damit die Menschen sich eben nicht absprechen können zu Widerstandsaktionen. Dass die Menschen nicht erfahren, was in anderen Teilen des Landes passiert. Die Hilfskräfte, auch Unternehmen in Myanmar, die greifen in solchen Fällen auf den privaten Satellitenanbieter Starlink von SpaceX zurück. Das allerdings können sich die meisten Burmesen einfach gar nicht leisten. Das ist viel zu teuer. Und eben weil auch diese Telekommunikationssysteme so eingeschränkt funktionieren, wurde jetzt auch bei den Hilfen sehr viel künstliche Intelligenz genutzt. Zum Beispiel wurden Satellitenbilder, Drohnenbilder ausgewertet mit KI, um dann eben auf diesen Bildern zu sehen, wo müssen die Hilfskräfte hin, welche Regionen sind besonders betroffen, weil man sie eben anders nicht erreichen kann. Und was ich auch spannend finde, dass KI genutzt wurde, zum Beispiel vom chinesischen Hilfsteam. Die haben DeepSeek benutzt, also ein Programm, um dann am Ende mit den Menschen vor Ort auf Burmesisch, auf Englisch zu sprechen, also um Sachen zu übersetzen. Da wurde künstliche Intelligenz genutzt. Und was auch passiert ist, dass zum Beispiel Singapur, ich sag mal, Cyborg-Kakerlaken geschickt hat. Das sind Kakerlaken, die auf dem Rücken so kleine Platinen, kleine Platten gepflanzt bekommen haben, wo so kleine Elektroschocks im Prinzip ausgesendet werden, wo man die Kakerlaken mit steuern kann. Die sind nur so 6 Zentimeter groß, auch mit dem, was sie auf dem Rücken tragen, und können eben in ganz kleine Ritzen unter den eingestürzten Häusern reinkrabbeln und nach Überlebenden suchen, weil sie auch eine kleine Kamera auf dem Rücken haben. Und das fand ich spannend, weil diese Kakerlaken zum Beispiel das erste Mal tatsächlich in so einem Fall eingesetzt wurden.
Du meinst echte Kakerlaken?
Echte Kakerlaken, wo man sich vielleicht erstmal ekeln würde, aber in dem Fall sind sie tatsächlich sehr nützliche Helfer.
Mhm. Aus welchen Ländern kommt die Hilfe jetzt?
Als erstes kam Hilfe von den Verbündeten Myanmars, das sind China und Russland. Es kamen dann aber auch Teams aus Südkorea, aus Singapur, aus Ländern, Nachbarländern wie Malaysia und Thailand. Und auch Deutschland hat inzwischen Hilfe geschickt. Also die Malteser sind vor Ort, die Caritas, die Welthungerhilfe. Oder auch das Deutsche Rote Kreuz, die haben jetzt gerade am Mittwoch LKWs vollgepackt mit 42 Tonnen in Berlin mit Hilfsgütern. Das sind zum Beispiel Zelte, Werkzeuge, Decken, Eimer, Hygieneartikel. Und die sollen am Ende mit einem Flugzeug übers belgische Lüttich dann nach Yangon in Myanmar gehen.
Am Wochenende hat es ja stark geregnet, also dadurch sind Erdrutsche entstanden, Seuchengefahr hat man auch gelesen. Wenn wir jetzt auf die nächsten Tage schauen, wird denn wenigstens das Wetter besser?
Es wird immer noch damit gerechnet, dass es weiter regnet, stark regnet. Das Problem ist ja, dass in Myanmar gerade es wahnsinnig heiß ist, so um die 40 Grad, dem die Menschen schutzlos ausgeliefert sind, weil sie eben ihre Häuser verloren haben, häufig auf der Straße, vielleicht unter einer einfachen Plane Schutz suchen. Dazu dann eben dieser Regen, wo dann die Seuchengefahr sich erhöht. Malaria, Cholera, Denguefieber kann dann einfach ansteigen. Die wirkliche Regenzeit, die Monsunzeit, die steht erst noch bevor, die kommt erst bald. Weshalb einfach Hilfskräfte, mit denen ich gesprochen habe, sagten, wir brauchen jetzt Schnellhilfe im Land. Wir müssen die Menschen so spätestens bis Juni wirklich in Notunterkünfte bekommen haben, dass sie da Schutz haben, damit eben Krankheiten sich nicht ganz schnell massiv ausbreiten können.
Die Hilfsorganisationen haben also Druck. Die Menschen vor Ort müssen gerade zwei Krisen gleichzeitig ertragen und dann kommt auch noch die Monsunzeit. Einer von den Leuten, die in den letzten Tagen und Wochen alles versucht haben, damit Schnellhilfe ankommt, ist Marc.
Ja, mein Name ist Marc Souvigné. Ich bin im Deutschen Roten Kreuz im Bundesverband und in dem Team kümmern wir uns um unsere ganzen Auslandsoperationen.
Marc, was brauchen die Menschen vor Ort? Was hast du in Berlin eingepackt, was jetzt über Lüttich in Belgien nach Myanmar geflogen wird?
Ich persönlich Gott sei Dank gar nichts, weil sonst hätte das sehr, sehr viel länger gedauert, sondern wir haben eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die eben in unserem Logistikzentrum in Schönefeld einerseits einzelne Hilfsgüter, aber andererseits auch ganze komplexere Dinge, wie zum Beispiel eine Trinkwasseraufbereitungsanlage oder ein ganzes Feldkrankenhaus eingelagert haben, die in relativ kurzer Zeit auch mit sehr viel mehr Händen als meinen verladen und in den Einsatz bringen könnten. Und in dem Fall war es eben so, dass wir vor allen Dingen Material, um Unterkünfte zu reparieren, in den Einsatz gebracht haben. Wir haben Eimer und Kanister in den Einsatz gebracht, die den Menschen ermöglichen, ihre Trinkwasservorräte einerseits in den Häusern zu haben, aber andererseits auch von A nach B zu transportieren, wo es notwendig ist und die Wasserversorgung nicht mehr steht. Und wir haben Decken, Zeltplanen zur Verfügung gestellt, mit denen man eben dann auch notdürftig eine Unterkunft wieder herrichten kann. Alles aber Dinge, die eben weit davon entfernt sind, jetzt irgendwie ganze Häuser wieder aufzubauen. Also das wird eine sehr viel größere Herausforderung sein, vor denen die Menschen dann in den nächsten Wochen und Monaten stehen.
Morgen sollen ja die Hilfsgüter endlich ankommen. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, das ist natürlich zunächst mal eine große Erleichterung. Also ich erinnere mich an Katastrophen vor einigen Jahren, die in Myanmar waren, wo es eben deutlich länger gedauert hat, auch bis internationale Hilfe unsere Kollegen vor Ort unterstützen konnte. Das hat diesmal deutlich schneller funktioniert. Also auch die Hilfeersuchen der myanmarischen Behörden waren deutlich schneller als in der Vergangenheit. Das war also, hat uns die Arbeit erleichtert ein Stück weit. Natürlich wird es jetzt nochmal eine große logistische Herausforderung, die Hilfsgüter dann auch dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Also Stichwort zerstörte Infrastruktur. Wir haben eben damit zu kämpfen, dass eben eine Reihe von Straßen und auch wichtigen Brücken und Eisenbahnverbindungen eben nicht mehr funktionsfähig sind. Das heißt, unsere Kolleginnen und Kollegen vom Myanmarischen Roten Kreuz müssen sich da sehr ins Zeug legen, damit die Hilfsgüter dann eben auch vom Flughafen auch dorthin kommen, wo sie verteilt werden können.
Welche Herausforderungen haben denn eure Kolleginnen und Kollegen gerade vor Ort durch die Situation? Also ne, Bürgerkrieg, jetzt hatte es so viel geregnet, du hast eben schon gesagt, Brücken sind teilweise kaputt.
Also einerseits haben die Kolleginnen und Kollegen das Problem, dass sie jetzt helfen müssen in einer Situation, die vorher schon schwierig war. Das heißt also, der langjährige bewaffnete Konflikt hat eben auch die Helferinnen und Helfer über die Jahre gezeichnet und in Anspruch genommen. Das heißt also, es ist nicht so, dass hier ausgeruhte und von dieser ganzen Situation völlig unabhängige Menschen jetzt die Hilfe leisten müssen, sondern das sind eben Menschen, die eben selbst betroffen sind und waren und dadurch natürlich auch jetzt auch immer mehr in Anspruch genommen werden. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass die Sicherheitssituation natürlich nach wie vor auch für die Helferinnen und Helfer ein Problem ist. Das heißt, sie müssen sich jedes Mal aufs Neue überlegen, wie weit und wohin sie vordringen und mit welchen Konfliktparteien sie Absprachen treffen müssen, damit sie überhaupt irgendwo sicher arbeiten können. Das ist eine Schwierigkeit. Und gerade wenn wir uns angucken, wie im internationalen Umfeld solche Helferteams und Hilfseinsätze eben auch teilweise instrumentalisiert werden, teilweise aber auch ganz, ganz gezielt angegriffen werden, ist das natürlich, was in solchen bewaffneten Konfliktsituationen Menschen stark unter Druck setzt, auch ganz persönlich, weil ihre Familien halt sagen, da gehst du mir mal nicht hin.
Wie geht ihr denn damit um? Also, weil die Militärjunta, die blockiert ja teilweise Hilfslieferungen, zum Beispiel in die Rebellengebiete. Und du hast gerade schon gesagt, es ist für eure Kolleginnen und Kollegen vor Ort total schwierig, die Hilfsgüter zu verteilen. Können die sich irgendwie schützen?
Na, der Schutz ist eben anders als beim Militär, liegt der nicht in dickerer Panzerung oder mehr Sicherheitskräften drumherum, sondern der Schutz und die einzige Lebensversicherung unserer Helferinnen und Helfer ist eben die Akzeptanz, die wir als Rotes Kreuz oder Roter Halbmond in den Einsatzländern haben und genießen. Das heißt, wir sind eben in sehr engem Austausch und zwar mit allen Konfliktparteien, um eben auch zu erklären, was wir machen und warum wir es tun. Und dass wir dabei eben auch keine der Seiten bevorzugen, sondern eben den Menschen allein nach dem Maß der Not unsere Hilfe leisten.
Und das funktioniert?
Das funktioniert nicht immer, aber die Lösung kann ja auch nicht sein, zu sagen, dass wir nur unter perfekten Bedingungen arbeiten könnten. Also natürlich ist immer ein gewisses Risiko, was bleibt. Und das ist auch ein ganz persönliches Risiko für die Helferinnen und Helfer, dessen sie sich eben auch sehr wohl bewusst sind und wo wir auch praktisch für uns intern auch immer sehr viel Aufklärungsarbeit machen, damit die Helferinnen und Helfer auch mit ihren Familien besprechen können, welche Risiken sie bereit sind und bereit sein sollten, noch einzugehen und wo sie vielleicht auch aus ganz persönlichen Beweggründen sagen müssen, hier kann ich meine Hilfe nicht mehr leisten.
Für Marc Souvenier vom Deutschen Roten Kreuz und vor allem für seine KollegInnen vor Ort ist das gerade also ein schwieriger Einsatz in Myanmar. Sie kommen aus dem Land, sind selbst betroffen, wollen aber trotzdem Hilfsgüter verteilen. Und dazu kommt, dass Straßen und Brücken zerstört sind, es teilweise kein Internet gibt und sie dann auch noch mit Angriffen aus der Luft rechnen müssen. Aber gerade wenn die Hilfsgüter von Menschen verteilt werden, die sich im Land gut auskennen, dann kann das den entscheidenden Unterschied machen. Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge, das Team der Folge, Anna-Katharina Küsters, Theresa Nehm und Alex Dojanov. Und jetzt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.